Guten Morgen. Bevor ich anfange mit meinem Thema, gibt es noch den Werbeblock. Und zwar als kleine Überraschung für all diejenigen, die am letzten Sonntagabend nicht zum Hireground kommen konnten, gibt es nachher am Ausgang trotzdem noch ein Geschenk. Also geht bitte durch diese Tür heraus und lasst euch von links oder rechts den jungen Herrn oder der jungen Dame einfach noch ein kleines Geschenk als nachträgliche Erinnerung an die super Teeparty, die wir hatten, geben. Ja, loslassen. Ich habe, als ich mich für diesen Sonntag bereit erklärt habe zu predigen, hatte ich wochenlang eigentlich so ein Thema vor Augen. Und ja, und vor 2 Wochen plötzlich kam der Gedanke, hey, das ist der 4. Advent. Und mein Thema war ein bisschen unadventlich. Hat schon mit Jesus ganz viel zu tun, aber hätte nicht so wirklich gepasst. Und da ich an dem Tag, das war ein Montag, Abend, am Nachmittag, gerade von der Firma erfahren habe, dass sich mal wieder Veränderungen ergeben, dann war klar, welches Thema jetzt dran ist. Loslassen. Zumal mich die junge Dame, über die wir uns gleich unterhalten werden, schon immer fasziniert hat. Es gibt ja so Sachen, für die wir Jungs so schwärmen, nicht, im Leben. Manche schwärmen für schnelle Autos, manche träumen davon, mal in der ISS oben zu sein und auf eine Weltraumtoilette zu gehen. Manche schwärmen für Menschen, die sie beeindrucken. Und ich schwärme hin und wieder für Frauen. Da müsst ihr durch, da muss meine Frau durch. Aber inzwischen weißt du, über 30 Jahre, das ist ungefährlich, ne? Okay. Und wir werden uns gleich über diese junge Frau unterhalten. 4. Advent. In der Kirchengeschichte hat man das in Verbindung gebracht mit den 4000 Jahren, die Menschheit auf die Ankunft des Erlösers gewartet hat. Jeder Advent 1000 Jahre. Und heute sind wir sozusagen ganz kurz vor dieser Ankunft des kleinen Jesuskindes. Und wer mich eben immer wieder fasziniert hat, war die... Wie mag sie heißen, die Frau, die mich... Hey, ihr habt auf meinen Computer gespickt. Ach so. Ja, siehste, wenn man zu viel verrät vorher. Ja, genau, Maria, steht ja auf dem Zettel. Die Maria. Ich habe das übertitelt mit Maria, die Weltmeisterin, und ihr werdet vielleicht verstehen nach ein paar Minuten, wie ich das meine. Aber zuerst lesen wir einen Abschnitt aus der Bibel, und wenn du deine Bibel dabei hast, ich bin heute PowerPoint-mäßig minimalst ausgerüstet, ich will auch mal lernen, ohne viel Leinwand auszukommen. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du aufschlagen an Lukas 1, Vers 26. Übrigens, die evangelikalen Gemeinden hat früher ausgezeichnet, dass die Leute am Sonntag ihre Bibel mit in den Gottesdienst brachten. Jetzt musst du kein schlechtes Gewissen haben, du kannst beim nächsten Gottesdienst deine Bibel dann mitbringen. Okay? Lukas 1, Vers 26. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Sei gegrüßt. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und sie wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im 6. Monat schwanger. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Du bist gerade mitten in der Hausarbeit, stehst in deiner Küche, rührst, machst, tust. Auf dem Herd brodelt etwas und plötzlich, wusch, steht so ein Engel vor dir. Vielleicht ist er größer, vielleicht leuchtet er so, psch, 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 so wie in den Actionfilmen. Kann man Schreck kriegen, oder? Völlig unerwartet. Aber selbst wenn er normale Menschengestalt gehabt hätte, und Engel sind ja auch in ganz normaler Gestalt aufgetaucht, du arbeitest und der steht plötzlich neben dir. Das gibt sicher zumindest auch für die Abgebrühten unter euch eine Schrecksekunde. Und dann redet er noch so zu dir. Das ist schon ein Überraschungsmoment. Schreck, lass nach. Wie werde ich damit fertig? Wenn du noch nie einen Engel, andersrum, wer von euch hat schon mal einen Engel gesehen? Danke. Wenn man noch nie einen Engel gesehen hat, ist das einfach überraschend, so ein Wesen zu sehen. Alles andere wäre ja Quatsch, oder? Engel. Es gibt sie, wir wissen es von der Bibel her. Gott hat es aufschreiben lassen. Aber so eine Begegnung, das erste Mal, und so war das auch für die Maria. Und sie wusste auch, sie war ja gebildete Jüdin, sie wusste, dass es Engel gab in der Geschichte ihres Volkes. Und plötzlich kann sie wirklich mal einen sehen. Und was muss sie als allererstes? Sie muss mal ihre ganzen Vorstellungen loslassen, wie so ein Engel aussieht. Er war vielleicht nicht der, der Weihnachten irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt steht mit diesen kleinen Flügeln auf dem Rücken. Oder mit Goldglitzerzeug im Haar oder irgend sowas. Das sah vielleicht ganz anders aus. Maria musste ihre Vorstellung revidieren. Sie musste das Alte loslassen. Das Zweite. Ich meine, im Text ist die Rede von Gabriel. Wisst ihr, von wie vielen Engeln gesagt wird, wie sie mit Namen heißen in der Bibel? Weiß das jemand zufällig? Michael habe ich gehört und Gabriel. Es gibt eigentlich nur die beiden. Natürlich noch der Engel des Herrn und solche Sachen. Aber mit Namen werden eigentlich nur die beiden erwähnt. Und das waren Engelsfürsten. Das waren in der Hierarchie ganz oben. Ja. Und so einer wird zu Maria geschickt. Vielleicht hat sie gedacht, vielleicht denkst du das auch manchmal, ja, ich weiß schon, dass Gott sich um mich kümmert, aber er schickt dann vielleicht so einen von dem Fußvolk. So, ja, gibt's ja Milliarden von Engeln, schickt er da mal welche vorbei und die können ja diesen Botendienst erledigen. Für die Maria hat sich Gott was ganz Spezielles ausgedacht. Er hat den ranghöchsten Engel genommen, den er da gerade, der Gabriel, das war der, der vor Gott steht, heißt es ein paar Verse vorher. Vielleicht denkst du immer, oder manchmal, ich bin so ein kleines Licht. Ich bin so ein armes Würmchen. Für mich wird Gott nicht extra irgendwas unternehmen, was Spezielles. Da reicht das Standard, so. Die Maria, die hat extra Aufmerksamkeit von Gott, dem Vater, bekommen, indem sie diesen Engelsfürsten zugewiesen bekam. Weißt du, ich habe manchmal so ein bisschen Mühe mit Leuten, die Christen sind und die sagen, mir reicht es aus, wenn ich mal in den Himmel komme, ich mache die Tür so auf und kann mich hinten auf das letzte Plätzchen setzen, so, ja, und ich will ganz bescheiden da sitzen und ich will gar nicht irgendwas Besonderes beanspruchen für mich. Hauptsache, der letzte Platz im Himmel reicht. Soll ich mal sagen, was ich seit einiger Zeit denke? Ich will ganz vorne sitzen. Na gut, da sehen die hinter mir nichts mehr, aber ich will ganz vorne sitzen. Ich will mitkriegen, was da vorne passiert. Ich will am Thron sitzen oder was auch immer gerade die Handlungsweise ist. Ich will dicht bei Gott sitzen, möchte von seinen Strahlen abbekommen, möchte mitten im Geschehen sein. Und Gott ist nicht so kleinlich, dass er dir gerade mal so gleich hinter der Tür rechts dich abstellt im Himmel. Nein, er will viel mehr, er will dich viel mehr segnen und hat viel Größeres. Er denkt viel positiver von dir und von mir, als ich vielleicht von mir denke oder du von dir. Und das musste vielleicht die Maria auch revidieren. Sie ist nicht 0815. Sie ist eine ganz besondere Frau in den Augen Gottes. Und Gott ist es wert, extra seinen Chefengel da runter zu schicken. Ich finde das genial. Übrigens, wenn die Bibel voller Engel ist, auch im Neuen Testament lesen wir immer wieder von Engeln. Rechnest du eigentlich noch, dass dir hin und wieder mal ein Engel begegnet? Das ist ein extra Thema, aber sei doch mal wieder offen. Öffne doch deine Hände und sag Gott, du hast so viele zur Verfügung, schick doch einfach mal ein paar vorbei. Wir haben schon welche erlebt. Nächstes Thema. Maria war eine junge Frau, 14, 15 vielleicht. Die hatte natürlich auch ihre Ansichten vom Leben, wie es mal gehen sollte. Im Orient waren die Sozialsysteme damals ganz anders als bei uns heute. Dann musstest du, um versorgt zu sein für dein Leben, brauchtest du einen Mann. Männer waren damals noch richtig was wert. Du brauchtest als Frau einen Mann, zu dem du gehörst und der dich dann wirtschaftlich versorgte und dich dann in die Familie, in das Haus mit aufnahm. Und jemanden, der vor der Ehe irgendwie was hatte mit jemand anders, also der nicht mehr unberührt war, der war im Marktwert ziemlich weit unten. Jetzt hatte die Maria ja auch so einen Traum. Und sie hat es schon geschafft, ein gut situierter Handwerkermeister, der Josef, hatte um ihre Hand gebeten. Ringe wurden getauscht. Dam, verlobt waren sie. Richtig coole Geschichte. Sie war so auf dem Weg, so dieses Bilderbuchleben zu leben. Jetzt kommt dieser Engel und sagt, hey, kriegst ein Kind. Passt jetzt gar nicht. Ein Kind, das geht nicht, weil Josef und ich war nichts mit Sex. Die waren wirklich sauber. Na gut, der Engel erklärt ihr das dann, dass der Heilige Geist sie überschatten wird. Das ist ein bisschen mysteriös ausgedrückt und auch für uns Menschen nicht nachvollziehbar, auch schlecht vorstellbar. Aber Fakt ist, sie würde mit einem dicken Bauch rumlaufen. Und der Mann, mit dem sie verlobt ist, wäre nicht der Vater des Kindes. Das ist doch ein Problem, oder? Und ihr ganzen Ruf, den sie sich mühselig aufgebaut hatte, und sie war wirklich eine fromme und gottesfürchtige junge Frau, deswegen hat der Gott sie auch ausgesucht, die Mutter Jesu zu werden, der ganze Ruf wäre flöten. Kann das sein, dass unser mühselig aufgebauter Ruf, dass wir den auch manchmal loslassen müssen? Wisst ihr, nur mal ein Gedanke nebenbei. Ich habe natürlich so ein paar Sachen jetzt rausgesucht oder die mich beschäftigt haben, die wir jetzt besprechen. Aber das Loslassen, ich habe das vorhin schon gemerkt beim Lobpreis, auch bei der Einführung, hat so viele Facetten. Du kannst da einfach dein Thema oder dein Beispiel einsetzen, was dich betrifft. Maria musste auch ihren guten Ruf, die Zukunft, die sie geplant hatte, loslassen. Sie hatte wirklich einen guten, unbescholtenen Ruf. Und es steht ausdrücklich nochmal, damit keine Missverständnisse entstehen, es steht ausdrücklich in der Bibel nochmal, dass Josef keinen Verkehr mit ihr hatte. Die Bibel ist manchmal so glasklar, wo wir vielleicht so drumherum reden. Nein, die hatten nichts miteinander. Und die Sicherheit musste Maria auch ein Stück weit aufgeben. An einer anderen Stelle heißt es, Josef hat überlegt jetzt, hey, jetzt ist die schwanger, aber nicht von mir. Verlobung war gut, aber jetzt lasse ich die einfach gehen. Er hatte vor, sie wegzuschicken, wieder, dass sie wieder allein lebt und die Verlobung aufgelöst würde. Da hast du endlich einen geangelt, hä? Und dann schickt er dich weg und du kannst gar nichts dafür. Merkt ihr, in welchem Spannungsfeld diese Frau gelebt hat? Die hatte nicht nur ein Problem, die hatte ja ständig Probleme hintereinander weg. Ab der Zeit, als sie da hier auftauchte in der Geschichte, ja. Ja, Josef wollte sie verstoßen. Aber was sehr schön ist, der Gabriel erklärt ihr nochmal, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten dich überschatten, deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und dann erzählt ihr, hey, bei deiner Verwandten, der Elisabeth, ist das auch so ähnlich wie jung. Die waren schon so alt. Kein Mensch hätte mehr mitgerechnet, dass sie jemals noch ein Kind kriegen. Aber der Chef im Himmel, der die Biologie erfunden hat und die Menschen sich ausgedacht hat, der weiß, an welchen Knopf er drehen muss, damit so eine ältere Dame und ein älterer Herr auch über die Zeit ihrer Empfängnisbereitschaft wirklich noch ein Kind kriegen können. Für Gott ist doch nichts unmöglich. Über diesen Vers freut sich übrigens Toyota schon seit vielen Jahren. Ja, die werben damit. Nichts ist unmöglich, Toyota. Aber erfunden hat es Gott. Erfunden hat es Gott. Und das macht ihr solchen Mut. Und jetzt muss sie ihre sämtlichen Ängste, die sie hat, auch mal wieder über den Haufen schmeißen, loslassen und einen Schritt machen in Richtung, ich will Vertrauen wagen. Ich finde diesen Halbsatz so schön. Vertrauen wagen. Eigentlich kannst du ja nur Vertrauen haben, wenn du schon Erfahrung hast. Aber manchmal gibt es etwas, wo dir einer etwas sagt und jetzt musst du einen Schritt tun. Hey, ich vertraue jetzt darauf, dass der mir helfen wird. Ich fange schon an zu zittern hier mit meinen einen Beinen. Aber jetzt muss ich will diesen Schritt machen. Das ist auch eine Kopfgeschichte. Ich will es wagen und dann das Ergebnis wird sein, Gott hält seinen Zuspruch, seine Zusagen. Vertrauen wagen. Und immer wenn ich einen Schritt aus einer gesicherten Umgebung losgehe, lasse ich etwas zurück, was ich kenne, wo ich mich wohlfühle, wo es bekannt ist. Und das Neue, das ist unbekannt, das macht vielleicht Angst, das macht Sorgen. Wie geht es? Und die Maria sagt etwas sehr Schönes. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ganz toll. Ganz tolle Frau. Sie akzeptiert das. Sie kann das einordnen. Das ist nicht eine Erscheinung, die alltäglich ist. Das war nicht der Mann von Bofrost oder so. Nein, das war jetzt wirklich der Erzengel Gabriel. Und sie vertraut dieser Botschaft, die dieser wiederum von Gott ausrichtet. War ja auch nicht die Idee von Gabriel. Muss er die Engel auch nicht überschätzen. Sie sind ja so eingebunden in das ganze System, um Menschen zu dienen. Es gibt übrigens noch einen Vers in Hebräer. Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Wohle derer, die die Seligkeit ererben oder so ähnlich. Das heißt also, du kannst wirklich ganz praktisch damit rechnen, dass Engel zu deinem Guten unterwegs sind. Nicht nur als Schutzengel, auch das, ja, aber um Wege zu bahnen, um Botschaften zu überbringen. Wir glauben das deshalb, was so in der Bibel steht und wir ermutigt werden. Später gab es für die Maria noch mehr Stationen, als Jesus geboren wurde. Hätte man sich ja, als wenn ich dann schon eine werdende Mutter bin, dann stelle ich mir das, die Geburt natürlich auch ein bisschen optimal vor. Schöner Kreißsaal, schöne Musik von Händel oder Bach, nebenbei entspannend. Der Mann ist dabei, der hat die Atemübung mit mir gemacht und was da alles ist. Und arme Maria, die war unterwegs, war auf Suche vom Hotel, fing natürlich beim Vier-Sterne-Hotel an, war nichts mehr, 3, 2, und dann landet sie letztendlich im Stall, das hatte 0 Sterne. Möchtest du auch nicht unbedingt als Frau, oder? Also, wenn ich mir vorstelle, ich wäre eine Frau, was mir sehr schwer fällt, aber wenn ich mir das vorstellen würde und ich würde jetzt ein Kind bekommen, würde, wollen, sollen, wie auch immer, dann stellt man sich, hat man bestimmte Vorstellungen. Auch das musste sie wieder loslassen. Sie musste sagen, okay, es ist, wie es ist. Hatte keine Pampers bei, nix. Das fällt uns schwer. Wir planen unser Leben, wir planen die nächsten Schritte und vielleicht bei 95% aller anderen Mitbürger funktioniert es, aber bei dir geht es vielleicht nicht, da läuft es anders. Und dann muss man diese Vorstellung loslassen. Gutbürgerliche Lebensumstände, nichts war. Und dann auf der Flucht. Dann musste sie, übrigens kam wieder ein Engel und hat gesagt, geht mal nach Ägypten, geht mal weg von dem Land, weil Gott längst vorher wusste, dass dieser König Herodes da die ganzen Kinder umbringen wollte, aus Konkurrenzdenken. Dann sind sie nach Ägypten gegangen. Das stellt man sich auch nicht so unbedingt vor, in einem fremden Land da so mit dem Ehemann, inzwischen waren sie verheiratet, und dem Kind da zu leben. Darf ich mal fragen, von euch hier allen, hebt einfach mal die Hand, wer nicht in Deutschland geboren ist. Wer also sozusagen, aber richtig hoch mal die Hand. Hey, so, das gibt einen Beifall. Ihr seid meine Helden heute. Ja, Maria war auch so eine Frau im fremden Land mit Migrationshintergrund. Das ist nicht ganz so einfach als Fremde. Unter Fremden zu leben. Andere Sprache, andere Gewohnheiten, die feiern anders Weihnachten und Ostern und Pfingsten, wie auch immer. Die kochen auch anders. In Ägypten, da gibt es so Lauchzeugs und so. Oh. Weißt du, da musst du auch Bequemlichkeit und vielleicht deine Küchenerfahrung zurücklassen. Ich habe es immer mit der Küche, dabei koche ich gar nicht. Sorry, muss ich auch mal klarstellen. Zur Not backe ich mal, ja. Ja, Frau mit Migrationshintergrund. Sie musste auch das loslassen, diese heimatlichen Geschichten. Dann ein paar Jahre später, sie sind nach Jerusalem gegangen zum Fest. Inzwischen war der Junge schon 12 Jahre alt. Und dann gehen sie wieder nach Hause, Junge verschwunden. Kann schon mal vorkommen, wenn da Tausende rumlaufen und feiern und tanzen und singen. Sie haben gedacht, vielleicht sind sie mit Nachbarn mitgegangen und so. Und auf einmal gehen sie zurück und suchen. Und dann ist ihr Sohn, der zu Hause immer Ordnung im Kinderzimmer hatte. Man kann sich das ausmalen. Die Bibel ist sehr, sehr rar in den Kindheits- und Jugendhinweisen von Jesus. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus wirklich einer war als Kind, dem sich jeder Eltern wünschen, der aufräumt, der gehorsam ist. Ja. Aber plötzlich macht der was anderes. Und dann finden sie ihn im Tempel und dann macht er da hochtheologische Fragen und die Leute hören zu und verwundern sich und mein Sohn, Theologe, wolltest du doch nie. Nein, das war ein Scherz. Aber sie verwundert sich, ihn in dieser Situation zu sehen und zu treffen. Und dann musst du vielleicht wieder loslassen, auch vielleicht der Josef als Vater. Ja, der Junge soll doch das Geschäft übernehmen. Ja, Handwerk hat goldenen Boden und dann ist auch unsere Rente gesichert, wenn der Junge dann später im Beruf arbeitet. Hat er auch gemacht, bis er 30 Jahre war alt. Aber wisst ihr, wieder dieses Loslassen von Vorstellungen, Ideen, wie es mal mit diesem Kind gehen würde und gehen könnte. Ja, und was wohl, glaube ich, die schwierigste Phase für unsere Maria hier, aber auch für jeden von uns ist, wenn du am Todesbett eines Kindes stehst oder sitzt oder hier die Maria, die stand unterm Kreuz. Und da ist dieser Junge, den sie im Stall gewickelt hat, den sie die ersten Schritte gelehrt hat, den sie gefüttert hat, den sie Schreiben und Lesen beigebracht hat, der hängt da und sein Leben geht zu Ende. Für Eltern unheimlich schwer. Man sagt immer, Kinder ihre Eltern beerdigen, das ist schon schwer, auch sie dann loszulassen. Aber wenn Eltern ihre Kinder verlieren, ist das eines der schwersten Sachen mit. Wir kennen die Situation nicht, der wurde dann noch gerettet, aber es war kurz davor und wir haben lange, lange gerungen innerlich, bis wir dann gesagt haben, okay Gott, wenn es dein Weg ist, dann wollen wir unseren Jungen gehen lassen. Und dann kam dieser Friede. Aber auch für diese Maria war es schwer. Ja, was ist denn jetzt mit den ganzen Verheißungen? Sie denkt zurück, 33 Jahre. Ja, Gabriel hat dann noch tolle Sachen gesagt, was mit dem Jungen passiert. Und jetzt, gescheitert, da hängt er am Kreuz. Und Kreuz heißt Tod. Schluss, aus. Aber sie stand da. Und wieder musste sie loslassen. Sie hat vielleicht mal von einer Schwiegertochter geträumt, von Enkelkindern, von diesen Jungen. Nix, der stirbt. Zu Ende. Loslassen. Das kann an extreme Punkte im Leben führen. Nach der Auferstehung, noch kurz, da ist eine andere Maria, das ist nicht unsere Maria, die Maria Magdalene. Die begegnet dann Jesus und hat erst gedacht, es wäre der Gärtner und so. Und dann unterhalten die sich und dann kriegt sie mit, das ist ja Jesus. Komisch. Der war doch tot und jetzt lebt er und dann umarmt sie ihn und dann heißt es, das ist auch der Vers, der auf eurem Blatt drauf steht, Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest oder fass mich nicht länger an, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Auch wieder so ein Wechsel von den Vorstellungen, die man hat. Wenn Jesus schon wieder lebendig geworden ist, dann möge er doch bei ihnen bleiben. Vielleicht eine Gemeinde gründen und er wäre dann der Gemeindeleiter und sie wären alle zusammen. Und dann sagt Jesus, Lawinen, ne? Ja. Und dann sagt Jesus, Das geht nicht so, wie du dir das vorstellst. Lass mich bitte los. Ich gehe einen anderen Weg. Ich gehe nämlich zum Vater zurück. Damit diese große Kirche, wozu alle wiedergeborenen, erretteten Menschen gehören können, gebildet werden kann und dass der Heilige Geist kommen kann. Und der Plan war, und wir merken schon, der Plan war viel größer, als die Maria in dem Moment verstanden hat. Sie hat nur gedacht, ja, Jesus so persönlich, für mich dann auch später, wenn mal Brot im Schrank fehlt, ja, Jesus hat ja Brotvermehrung gemacht, oder wenn mal irgendwie über den See zu laufen ist oder so, Jesus kann das auch. Und Jesus hat so viele praktische Fähigkeiten, den könnte man immer in der Nähe haben und braucht man vielleicht bei uns in der Gemeinde auch mehr. Nein, sagt Jesus, ich habe einen viel größeren Plan. Der geht weit über dein Denken hinaus. Es gibt so ein Lied, damit möchte ich die Maria kurz beenden. Das hat mir mal gefallen. Der Titel heißt Maria, ahntest du? Maria, ahntest du, dass dein kleiner Sohn einst über Wasser gehen wird? Hast du geahnt, dass dein kleiner Sohn unsere Kinder retten wird? Dass dein Kind, dem du Leben gabst, dir neues Leben gibt? Dein Kind, das du getragen, dich einmal tragen wird? Maria, ahntest du, dass durch deinen Sohn die Blinden sehen werden? Hast du es geahnt, dass durch deinen Sohn Sturm und Wellen schweigen? Dass dein Kind mit den Engeln wohnt, dort, wo Gott selbst thront? Und wenn du ihn küsst, dann küsst du Gottes Angesicht? Maria, ahntest du, dass durch deinen Sohn die ganze Welt gemacht ist? Hast du es geahnt, dass durch deinen Sohn die Völkerwelt regiert wird? Ahntest du, dass dein kleiner Sohn als Lamm die Sünde trägt? Denn das Kind auf deinen Armen ist Gott der Herr. Die Maria, die wird in manchen Kirchen vielleicht überbewertet, manchen vielleicht unterbewertet, eben weil die anderen sie überbewerten. Aber Maria musste etwas ganz Schmerzhaftes als Mutter lernen. Dieses Kind, was sie selbst zur Welt gebracht hat, unter Schmerzen geboren hat, dieses Kind war ihre Tür später zum himmlischen Vater. Und interessanterweise finden wir unsere Maria auch wieder in der Apostelgeschichte am Anfang, als die Jünger alle da zusammen waren. Und da steht die Maria auch mit in der Gruppe bei, von den ersten Gläubigen, von den ersten Christen. Das wird dir nicht passieren, aber stellst dir nur mal ganz kurz vor, du kriegst ein Kind und weißt dann, bist abhängig, dass du später mal in den Himmel kommst. Das ist also schon ein bisschen schräg. Aber den Prozess musste sie durchlaufen. Also ständig immer wieder loslassen. Immer wieder. Aber sie hat es bravourös gemacht. Maria ist für mich die Weltmeisterin im Loslassen. Noch kurz zu einem anderen Thema. Ich lese aus Johannes 3, Vers 16 aus der Neuen Genfer. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist auch wieder ein Loslassen von einer ganz anderen Qualität, einer ganz anderen Ebene, dass Gott, der Ewige im Himmel Seiende, seinen innig einzig geliebten, wertvollen Sohn, die hatten so einen tollen Kontakt miteinander, hat er losgelassen, ihn auf die Erde geschickt, damit Menschen nicht immer mit der Misere, mit der wir zu tun haben, leben müssen. Dazu zählt was. Das eigene Kind herzugeben, damit etwas ganz Neues, was Großes geschieht. Also jeder Verlust, der uns widerfahren könnte, egal in welcher Hinsicht, ob das Angehörige sind, ob das wirtschaftliche Dinge sind, ob das Sachen sind, die wir aufgeben, weil wir uns dahin verrannt haben oder so. Jeden Verlust kann Gott verstehen. Einer, der das Beste, was er hat, freiwillig weggibt, loslässt, der versteht dich so tief im Herzen, das ist unwahrscheinlich. In Hebräer gibt es noch zwei schöne Verse, die möchte ich noch mit euch teilen. Einmal Hebräer 2, Vers 10. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbegleiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Wir merken, das ist so ein, Gott arbeitet zielorientiert. Wir fragen oft, warum ist das geschehen, warum ist das geschehen? Gott arbeitet anders in Richtung, was soll erreicht werden? Wozu soll es geschehen? Wozu? Und dann gibt es noch einen Vers in Bezug auf Jesus, Kapitel 12, Vers 2. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Das ist so ein Geheimnis. Wir haben am Anfang gesagt, die Hände öffnen, loslassen, damit wir Neues empfangen. Und das hat der Vater im Himmel gemacht. Das hat Jesus gemacht. Er hat Dinge losgelassen, sein eigenes Leben nicht geachtet, gegeben, damit neue Dinge passieren können in der geistlichen Welt. Und da geht es jetzt nicht nur so, mal eine Jahresendprämie kriegen in der Firma oder ein Geschenk, ein größeres Geschenk zu Weihnachten unterm Baum oder so. Da geht es um ewigkeitliche Fragen. Dazu hat Gott seinen Sohn gegeben. Und ein letzter Punkt, nur offene Hände können gefüllt werden. Ich glaube, weiß nicht, war das vorhin bei euch mit den Hände aufmachen oder du hattest es gesagt? Ich habe eigentlich gedacht, als ihr beide angefangen habt, ich brauche gar nicht mehr predigen, ihr sagt das ja schon alles. Also, wenn man die Hände zu hat, voll hat, also geschlossen hat, da ist es ganz schwierig, da was reinzutun. Ein Geschenk oder ein Eis am Stiel oder irgend sowas. Oder eine neue CD mit einer schönen Action-Geschichte. Ist schwierig. Ich muss, bei Kindern ist das wunderbar. Die krampfen da irgendeine Klappe fest oder ein Spielzeug und so und du sagst, gib her und das, nein, das ist ja jetzt mein Spielzeug und ich halte das ganz fest. Und der Trick ist, kennt jeder Eltern, du hältst ihnen einfach ein anderes Teil hin, so einen schönen Teddy oder so, prong, lassen sie los und schnappen nach dem. Also einfach nur mal zu merken, dieses Loslassen braucht es, damit Gott etwas Neues hineingeben kann. Wie sieht das in deinem Leben aus? Wie sieht es in meinem Leben aus? Zum Beispiel Kinder loslassen, schönes Thema. Kinder loslassen. Als unsere Tochter dann anfing, eine Lehre zu machen in Basel, und wir wohnten in Kandern, mussten wir uns entscheiden, entweder, oder sie konnte sich entscheiden, entweder wir bezahlen ihr ein Auto, wo sie dann immer noch zur Ausbildung fährt, oder eine Wohnung, wo sie dann in Weil wohnt und dann über die Grenze gehen kann. Okay. Und dann ist das Mädel, hat sich entschieden, auszuziehen. So. Jetzt wird vielleicht jemand sagen, ja, der hat ja noch 4 andere Kinder zu Hause gehabt, da ist es ja nicht so wild. Ha, 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 ha. Jedes Kind ist eine Person für sich und jedes Mal macht man diesen Prozess durch. Es wird nicht leichter dadurch. Auch man übt mehr, okay. Ja, und dann hat sie sich entschieden, auszuziehen. Und plötzlich ist eben in dieser Wohnung der Frauenanteil deutlich geringer. Weil das war nachher, wir waren dann 5:1 nur noch. Vorher waren es 2 Frauen. Und ihr Bett und ihr Platz und weiß ich was alles. Sie ist halt nicht mehr da. Das Lachen fehlt und auch die anderen Sachen. Okay. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir wollten ja coole Eltern sein. Wir lassen sie da in die Wohnung ziehen, haben noch geholfen beim Umzug. Sie hat ja irgendwie so ein Zimmer gemietet. Und dann werden wir uns mal nicht so viel kümmern. Wir rufen nicht ständig an, wie geht's, das, unser armes Kind, kommst du denn in der bösen Welt zurecht oder wie auch immer. Und ich rede jetzt nicht davon, dass sie in der Schweiz gelernt hat. Und einige Wochen später rief sie mal an und ziemlich empört, ihr habt mich gar nicht mehr lieb, ihr ruft gar nicht an, ihr kommt gar nicht vorbei. Hast du wieder ein Problem als Eltern? Du wolltest das richtig machen und wolltest so Distanz schaffen, okay. Wir haben das dann aufgeklärt und tatsächlich einige Jahre hat sie auch ein ganz anderes Leben geführt mit den jungen Leuten und war dann auch gar nicht so oft zu Hause. Aber wir haben etwas gemerkt. Später dann, als sie etwas wieder ruhiger wurde und spätestens dann, als sie dann selber verheiratet war, hat sich das wieder geändert. Dadurch, dass wir sie losgelassen haben, kam sie dann auch wieder freiwillig zurück. Bei Kindern, da kannst du das, man kann ja so richtig Kluckenmutti und Kluckenvati sein. Weißt du so? Alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, ja nicht, dass das Kind sich wehtut oder irgend so. Aber ob dem Kind dann wirklich gedient ist, ist noch eine andere Frage. Und man muss schon diesen Freiraum lassen. Mir fällt gerade ein, weil wir haben ja jetzt so einen süßen Engel, der Finn. Er war die Woche bei uns 2 Tage und irgendwie abends, er war schon bettgefertig, rutscht er von der Couch und knallt mit dem Kopf da irgendwo noch an Tischbein. Und dann schrie der und jammerte und Britta schnell hin, dann kalten Lappen drauf und so. Und ich habe das dann auch mitgekriegt. Ich saß am Computer, bin dann schnell hin ins Bad. Und was macht man, um ein Kind abzulenken? Man macht Schauspielerei oder was. Ich habe da rumgetanzt und irgendwelche Faxen gemacht. Das hat mir selber Spaß gemacht. Und plötzlich sagt der Kleine mit der dünnen Stimme, ist wieder gut. Das war so niedlich. Ja, also er hat uns dann gesagt, komm, ihr könnt mit dem Theater aufhören. Ja, aber er ist soweit robust, dass nicht bei jedem Hinfallen er gleich schreit und so. Und das ist vielleicht unsere Aufgabe auch als Eltern, unsere Kinder ein Stück weit lebenstüchtig zu machen, dass die selber klarkommen im Leben. Ich weiß, wie kriminell es etwas ist, über Kindererziehung zu sagen. Ich habe noch nie drüber gepredigt, das habe ich mir gespart, weil ich genau weiß, dass wenn da 150 Leute sitzen, 150 verschiedene Meinungen gibt darüber. Aber das in dem Zusammenhang mit diesem Loslassen ist echt ein Prinzip, was wir lernen können und sollen. Und später kommen die Kinder wieder zurück. Kinder sind wie Gäste in einer Ehe. Sie kommen, bleiben eine Weile und gehen wieder. Wir haben sie nicht gepachtet und nicht gekauft. Kurzes anderes Thema noch, Karriere loslassen. Ich hab einen Kollegen, war ich letztens zu einem Gespräch, der erzählt mir, wie schlecht es ihm geht. Körperlich, der ist Mitte 40, Tinnitus hat er. Klar, sage ich, du hast zu viel um die Ohren. Kriegt man Tinnitus, logisch. Hat Kreuzschmerzen. Hat zu wenig Zeit für seine Familie. Eine halbe Minute später sagt er aber er hat es jetzt geschafft, er hat jetzt einen Posten, er hat auch jetzt die Welt, also er kann international jetzt agieren. Und ich habe gedacht, schon komisch. Auf der einen Seite bedauert er, dass es ihm so schlecht geht, aber ist nicht bereit, den Preis zu zahlen oder umgekehrt. Ja, und ich glaube, das ist gerade für Männer auch ein Problem. Du arbeitest irgendwo vielleicht in der Wirtschaft oder auf einem anderen Gebiet und dann hast du schon Ziele. Und du siehst es, wie deine Kollegen das auch vormachen und der wird dann schon mal Gruppenleiter und der wird Abteilungsleiter. Letztens habe ich einen gehört, der hat gesagt, nebenbei im Gespräch, ich habe dann 83 Leute unter mir. Wow. Aber wie das mit der Ehe läuft, wie viel Zeit er für die Kinder hat. Da fällt mir eine Geschichte ein, wie viele Leute jemand unter sich hat. Da wurde auch einer gefragt und der sagt, ich habe 8.420 Leute unter mir. Was? Was bist du vom Beruf? Ich bin Friedhofsgärtner. Ja gut, das ist nur nebenbei. Aber merkt ihr so dieses Statussymbol, eine Karriere starten im Beruf und das geht, damit haben echt viele zu tun, auch da mal die Ansprüche ein Stück weit loszulassen, Karriere loslassen, Arbeit loslassen. In meiner Firma werden 20% zum Jahresende von Leuten die Verträge gekündigt, zu denen auch ich gehöre. Ich bin ja Fremdmitarbeiter in einer großen Firma, weil man einsparen will. Anfang nächsten Jahres werden noch eigene Mitarbeiter gefeuert. Und dann musst du einfach lernen, auch diese Sicherheiten aufzugeben. Loslassen, genau. Und vielleicht noch ein vorletztes Argument. Gestern Abend, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, im ZDF, für die Kinder, ein Herz für Kinder, wo Geld gesammelt wurde, kamen ja richtig Millionen zusammen, ja. Und da wurden Leute gefragt, was für sie das so das Wichtigste ist. Und da hat zum Beispiel der Elmar Wepper, kennt er ja vielleicht als Schauspieler, hat dann gesagt, Gesundheit, sie ist das kostbarste Gut. Oder Kai Pflaume, dass alle gesund werden. Gesund kann man nur sein, wenn man auch satt ist. Peter Maffay, ich suche ein gesundes Herz, das möchte doch jeder haben. Barbara Schöneberger, dass meine kleine, junge Familie gesund und glücklich bleibt. Ich glaube persönlich, dass dieser Slogan, Hauptsache gesund, Gesundheit ist das Wichtigste, eine Lüge ist. Das Wichtigste ist nicht die Gesundheit im Leben. Das Wichtigste ist eine Beziehung zu Jesus Christus und zu Gott, unserem Vater. Und wenn man es zulässt, dann kann Gott auch durch Krisen, durch gesundheitliche Krisen, unsere Herzen verändern. Und du bist viel besser dran, mit Gott krank zu sein, als ohne Gott verloren zu gehen. Überdenkt das einfach nochmal für euch, diesen Satz. Das Wichtigste ist die Gesundheit. So, jetzt habe ich noch eine Minute. Danke, David, für den Hinweis. Zu dem Thema gibt's unheimlich viel zu sagen, auszutauschen. Macht das vielleicht mal als Hauskreis oder beim nächsten Treffen miteinander. Was ist bei dir dran mit Loslassen? Was ist bei mir dran mit Loslassen? Gottes Vorstellung. Was haben wir manchmal für Vorstellungen, wie Gott zu handeln hätte? Oder wie man die Bibel an dieser Stelle genau zu verstehen hat? Das ist eine Vorstellung von mir und Gott sagt in seinem Wort, du sollst dir kein Bild machen. Jeder von uns hat andere Vorstellungen von Gottes Handeln. Aber sei bereit, die Hände zu öffnen und sagen, Gott, ich habe zwar meine Vorstellungen, die sind geworden durch Prägung, Kindergottesdienst, was auch immer, aber ich bin bereit, mich von dir neu füllen zu lassen. Ich habe noch 3 Tipps. Verändern zu lassen, Veränderungen zuzulassen, hat was mit meinem Wollen zu tun. Ich muss es wollen, ich muss bereit sein, Veränderungen zuzulassen, auch mein altes Denken loszulassen. Das zweite, ich selbst kann nichts, aber Christus in mir kann alles. Und was sagt die Schrift? Christus lebt in dir. Also kannst du auch alles durch Christus in dir. Und das dritte, beten hilft. Das muss ich jetzt nicht kommentieren. Könnte stundenlang davon erzählen, wie Gott Gebete erhört. Ich habe einen schlauen Spruch gefunden in dem Buch Geliebt von Jakobsen. Wenn du etwas liebst, lass es los. Wenn es dann zurückkommt, gehört es dir. Wenn nicht, war es nie dein. Ich wiederhole das nochmal. Wenn du etwas liebst, lass es los. Wenn es dann zurückkommt, gehört es dir. Wenn nicht, war es nie dein. Wenn ich noch darf, möchte ich gern noch für euch, uns beten. Und wenn du jetzt vielleicht durch die Predigt angesprochen bist, durch das Thema angesprochen bist, du merkst, es klemmt irgendwo und du hältst dich noch krampfhaft fest, dann kannst du im Geist die Hand heben und dann bete ich ganz speziell für dich. Herr Jesus, danke für deine Lösungen, die du bereit hast für das Problem, wo jetzt so mancher hier drin steckt. Ich bitte dich, dass du unsere verkrampften Hände öffnest, dass wir die Finger auseinander tun, ganz praktisch, loslassen unsere Vorstellungen, unsere Maßstäbe, unsere materielle Sicherheit, unsere Gesundheit, unsere Lebenspläne, unsere Enttäuschungen, unsere Wut, unsere Geldsorgen. Und du diese Hände dann füllst mit deinem Segen. Das kann auch wieder Geld sein, das können Freundschaften sein, das können neue Erkenntnisse über deine Allmacht und deine Größe sein, Herr. Ich bitte dich, dass du durch deinen Geist in die Herzen wieder neu kommst, in unsere Gedanken und unsere Hände füllst. Danke dafür. Amen.